Nach Süden. Staubfinger musste hinter der Mauer an der Straße gewartet haben. 100 Mal und öfter war Maggie darauf hin und her balanciert, bis zu den rostigen Torangeln und wieder zurück, mit fest geschlossenen Augen, damit sie den Tiger deutlicher sehen konnte, der am Fuße der Mauer im Bambus lauerte, die Augen gelb wie Bernstein, oder die Stromschnellen, die rechts und links von ihr schäumten. Jetzt stand nur Staubfinger da. Aber kein anderer Anblick hätte Maggies Herz schneller schlagen lassen. Er tauchte so plötzlich auf, dass Mo ihn fast überfuhr, nur im Pullover, die Arme fröstelnd um den Leib geschlungen. Sein Mantel war wohl noch feucht vom Regen, doch sein Haar war inzwischen getrocknet. Rotblond sträubte es sich über dem narbigen Gesicht. Mo stieß einen unterdrückten Fluch aus, stellte den Motor ab und stieg aus dem Bus. Staubfinger setzte sein seltsames Lächeln auf und lehnte sich gegen die Mauer. »Wo willst du hin, Zauberzunge?« fragte er. »Hatten wir nicht eine Verabredung? Auf die Art hast du mich schon mal versetzt, erinnerst du dich?« »Du weißt, warum ich es eilig habe«, antwortete Mo. »Es ist derselbe Grund wie damals.« Er stand immer noch neben der offenen Wagentür, angespannt, als könnte er es nicht erwarten, dass Staubfinger endlich aus dem Weg ging. Aber der tat, als spürte er nichts von Moos Ungeduld. »Darf ich denn diesmal erfahren, wo du hin willst?« fragte er. »Beim letzten Mal musste ich 4 Jahre lang nach dir suchen, und mit etwas Pech hätten Capricorns Männer dich vor mir gefunden.« Als er zu Maggie hinübersah, starrte sie feindselig zurück. Mo schwieg eine Weile, bevor er antwortete, »Capricorn ist im Norden«, sagte er schließlich. »Also fahren wir nach Süden, oder hat er seine Zelte inzwischen woanders aufgeschlagen?« Staubfinger blickte die Straße hinunter. In den Schlaglöchern schimmerte der Regen der vergangenen Nacht. »Nein, nein«, sagte er, »nein, er ist immer noch im Norden. Das ist das, was man hört, und da du dich ja offenbar wieder mal entschlossen hast, ihm nicht zu geben, was er sucht, mache ich mich wohl besser auch schleunigst auf in den Süden. Ich möchte, weiß Gott, nicht der sein, von dem Capricorns Männer die schlechte Nachricht hören. Wenn ihr mich also ein Stück mitnehmen würdet, ich bin reisefertig.« Die 2 Taschen, die er hinter der Mauer hervorzerrte, sahen aus, als wären sie bereits 12 Mal um den Globus gereist. Außer ihnen hatte Staubfinger nur noch seinen Rucksack dabei. Maggie presste die Lippen aufeinander. »Nein, Mo«, dachte sie, »nein, wir nehmen ihn nicht mit.« Aber sie brauchte ihren Vater bloß anzusehen, um zu wissen, dass seine Antwort anders lauten würde. »Nun komm schon«, sagte Staubfinger, »was soll ich Capricorns Männern erzählen, wenn sie mich in die Finger bekommen?« Verloren wie ein ausgesetzter Hund sah er aus, wie er so dastand. Und so sehr Maggie sich auch Mühe gab, etwas Unheimliches an ihm zu entdecken, im blassen Morgenlicht konnte sie nichts finden. Trotzdem wollte sie nicht, dass er mitkam. Auf ihrem Gesicht war das sicher deutlich zu lesen, aber keiner der beiden Männer achtete auf sie. »Glaub mir, ich würde dir nicht lange verheimlichen können, dass ich dich gesehen habe«, fuhr Staubfinger fort. »Und außerdem«, er zögerte, bevor er den Satz vollendete, »außerdem bist du mir immer noch etwas schuldig, oder?« Mo senkte den Kopf. Maggie sah, wie sich seine Hand fester um die offene Wagentür schloss. »Wenn du es so sehen willst«, sagte er, »ja, ich nehme an, ich schulde dir was.« Auf Staubfingers narbigem Gesicht machte sich Erleichterung breit. Schnell warf er sich den Rucksack über die Schulter und kam mit seinen Taschen auf den Bus zu. »Wartet«, rief Maggie, als Mo ihm entgegenging, um ihm mit den Taschen zu helfen. »Wenn er mitkommt, will ich erst wissen, warum wir weglaufen. Wer ist dieser Capricorn?« Mo drehte sich zu ihr um. »Maggie«, begann er in dem Tonfall, den sie nur zu gut kannte. »Maggie, sei nicht so dumm. Maggie, nun komm schon.« Sie öffnete die Bustür und sprang hinaus. »Maggie, verdammt nochmal, steig wieder ein. Wir müssen los.« »Ich steig erst wieder ein, wenn du es mir gesagt hast.« Mo kam auf sie zu, aber Maggie schlüpfte ihm unter den Händen weg und lief durch das Tor auf die Straße. »Warum sagst du es mir nicht?« rief sie. Die Straße lag so verlassen da, als gäbe es keine anderen Menschen auf der Welt. Ein sachter Wind hatte sich erhoben. Er strich Maggie übers Gesicht und ließ die Blätter der Linde rauschen, die an der Straße stand. Der Himmel war immer noch fahl und grau. Es wollte einfach nicht heller werden. Ich will wissen, was los ist, rief Maggie. Ich will wissen, warum wir um 5 Uhr aufstehen mussten und warum ich nicht zur Schule muss. Ich will wissen, ob wir wiederkommen und wer dieser Capricorn ist. Als sie den Namen aussprach, sah Mo sich um, als könnte dieser Fremde, vor dem die beiden Männer offenbar so viel Angst hatten, im nächsten Augenblick aus der leeren Scheune treten, ebenso plötzlich, wie Staubfinger hinter der Mauer aufgetaucht war. Aber der Hof war leer, und Maggie war zu wütend, um sich vor jemandem zu fürchten, von dem sie nur den Namen kannte. »Sonst hast du mir immer alles gesagt«, rief sie ihrem Vater zu, »immer!« Aber Mo schwieg. »Ein paar Geheimnisse hat jeder, Maggie«, sagte er schließlich. »Und jetzt steig endlich ein, wir müssen los.« Staubfinger musterte erst ihn und dann Maggie mit ungläubigem Gesicht. »Du hast ihr nichts erzählt?« hörte Maggie ihn mit gesenkter Stimme fragen. Mo schüttelte den Kopf. »Aber etwas musst du ihr sagen. Es ist gefährlich, wenn sie nichts weiß. Schließlich ist sie kein kleines Kind mehr.« »Es ist auch gefährlich, wenn sie es weiß«, antwortete Mo, »und es würde nichts ändern.« Maggie stand immer noch auf der Straße. »Ich habe alles gehört, was sie da redet«, rief sie. »Was ist gefährlich? Ich steige nicht ein, bevor ich es nicht weiß.« Mo sagte immer noch nichts. Staubfinger sah ihn einen Moment lang unschlüssig an. Dann stellte er seine Taschen wieder ab. »Also gut«, sagte er, »dann erzähle ich dir von Capricorn.« Langsam kam er auf Maggie zu. Sie machte unwillkürlich einen Schritt zurück. »Du bist ihm schon begegnet«, sagte Staubfinger. »Es ist lange her. Du wirst dich nicht erinnern, du warst noch so klein.« Er hielt die Hand auf Kniehöhe. »Wie soll ich dir erklären, wie er ist? Wenn du sehen müsstest, wie eine Katze einen jungen Vogel frisst, würdest du vermutlich weinen, nicht wahr? Oder versuchen, ihm zu helfen?« Capricorn würde den Vogel an die Katze verfüttern, nur um zu sehen, wie sie ihn mit ihren Krallen zerreißt. Und das Schreien und Zappeln des kleinen Dings würde ihm schmecken wie Honig. Maggie stolperte noch einen Schritt zurück, aber Staubfinger kam weiter auf sie zu. »Ich nehme nicht an, dass du Spaß daran hast, Menschen Angst zu machen, bis ihre Knie so sehr zittern, dass sie kaum noch stehen können«, fragte er. »Capricorn findet an nichts mehr Vergnügen.« »Du glaubst vermutlich auch nicht, dass du dir alles, was du willst, einfach nehmen kannst, egal wie, egal wo.« »Capricorn glaubt das schon. Und bedauerlicherweise besitzt dein Vater etwas, das er unbedingt haben will.« Maggie blickte zu Mo hinüber, aber der stand nur da und sah sie an. »Capricorn kann keine Bücher binden wie dein Vater«, fuhr Staubfinger fort. »Er versteht sich auf nichts besonders gut, nur auf das eine.« »Das Angstmachen. Darin ist er der Meister. Ich glaube, dass er selbst gar nicht weiß, wie es sich anfühlt, wenn die Angst einem die Glieder lähmt und klein macht. Er weiß ganz genau, wie man sie ruft und verbreitet, in Häusern und Betten, in Herzen und Köpfen. Seine Männer tragen die Angst aus wie schwarze Post. Sie schieben sie unter die Türen und in die Briefkästen, pinseln sie an die Mauern und Stalltüren, bis sie sich ganz von selbst verbreitet. Lautlos. Und stinken wie die Pest.« Staubfinger stand jetzt ganz dicht vor Maggie. »Capricorn hat viele Männer«, sagte er leise. »Die meisten sind bei ihm, seit sie Kinder waren, und sollte Capricorn einem von ihnen befehlen, dir ein Ohr oder die Nase abzuschneiden, so wird er es ohne ein Wimpernzucken tun. Sie kleiden sich gern schwarz wie die Saatkrähen, nur ihr Anführer trägt ein weißes Hemd unter der rußschwarzen Jacke. Und solltest du jemals einem von ihnen begegnen, dann mach dich klein, ganz klein, damit sie dich vielleicht übersehen. Verstanden?«